Taufe ist ja so eine ganz spezielle Angelegenheit. Ich habe Taufe immer mit einer Eheschließung verbunden, weil die Ehe ist von Gott gegeben und Taufe ist von Gott gegeben. Das heißt, das sind ganz heilige Dinge. Egal, was die Mehrheit in unserem Bundestag entscheidet, die Ehe ist von Gott geschenkt und an Mann und Frau, so steht es geschrieben. Und die Mehrheit kann so und so entscheiden, das spielt keine Rolle, aber ich möchte mich an Gottes Wegweisung halten. Ich möchte dafür stehen, dass er die Ehe gestiftet hat. Habt ihr nicht gelesen, so steht es geschrieben. Und unter anderem die Taufe. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit meiner Frau zum Standesamt gegangen bin. Das war eine richtige Vorbereitung, dann kommt man dorthin, man ist festlich gekleidet, man hat Trauzeugen dabei. Und dann kommt die Frage als erstes an den Mann, ob ich wirklich heiraten will, ob ich meine Frau wirklich heiraten will. Und ich habe dem dann zugestimmt, ich dachte ja, sonst wäre ich ja wahrscheinlich nicht hier. Und dann kam die Frage an meine Frau genauso und die musste auch ja dazu sagen, sonst wäre das auch nicht gegangen. Und dann wurde das amtlich dokumentiert. Im zweiten Schritt sind wir dann am Nachmittag dann hingegangen in die Kirche und dann haben wir nochmal vor Gott und vor Menschen ein Versprechen gemacht, dass wir miteinander unterwegs sein wollen, in guten wie in schweren Tagen. Das war uns ganz wichtig, das war ein ganz feierlicher Augenblick und dann gab es einen Segen darauf. Und das ist ähnlich mit der Taufe so. Die Taufe ist von Gott geschenkt und bei jeder Traupredigt bekommen die Täuflinge immer noch mal, die Eheleute bekommen immer noch mal so ein paar Tipps für die Ehe mit. Und das ist nicht nur für die Täuflinge, sondern ich sag mal nicht nur für die Eheleute in dem Fall, sondern auch für die, die schon verheiratet sind, dass sie noch mal drüber nachdenken können, was so alles passieren kann in der Ehe. Dass sie noch mal justieren können, leben wir noch richtig? Bei der Trauungszeremonie, bei der Predigt trifft man ja auch viele, die gerne heiraten möchten, aber nicht wissen, wie das geht. Der Partner, nicht? Das ist ganz klar, aber das ist dann auch nochmal eine Mutmachung und das ist dann auch nochmal für die, die wirklich dann sich entschlossen haben zu heiraten, dass sie nochmal ein paar Tipps auf den Weg bekommen. Und deswegen will ich euch zur Taufe, analog zu dem Beispiel, ein paar Tipps geben, was jetzt mit der Taufe los ist. So als wenn ihr frisch verheiratet mit Jesus jetzt unterwegs sein wollt. Ich werde die, die schon mal getauft sind, nochmal daran erinnern, was sie damals versprochen haben. So eine Taufbunderneuerung machen. Das kann ganz heiß für den einen oder anderen werden. Und für die, die sagen, was ist das? Die müssen heute Appetit kriegen und sagen, jetzt nichts wie hin, ich baue das Taufbecken auch noch mal in diesem Jahr noch ein, zweimal auf, um die Nachzügler zu bearbeiten. Ja, nun, ist doch ein guter Anlass. Also ich werde euch ein bisschen aufs Korn nehmen und bei jeder entsprechenden, jetzt müsste mein Ding hier langsam funktionieren, hier habe ich nochmal so die Einsetzungsworte vom Herrn Jesus. Macht man ja bei einer Trauung auch immer. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatten. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und davon ausgehend habe ich euch einen Taufspruch ausgesucht, der grundsätzlich für alle gilt und für alle hier ist. Der ist auf Psalm 68, Vers 20 und 21 nach der Elberfelder Übersetzung. Der heißt, gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettungen und in der Macht des Herrn, der Herrn, stehen die Auswege vom Tode. Diesen Vers möchte ich für euch in drei Etappen zerlegen, zum Hinhören. Das erste, Taufe ist eine Frage der Ehre. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Die Frage ist, wie gestaltet sich das, wenn ich jetzt getauft bin und ihm gehöre? Ihr habt ja alle den Bibelvers auswendig gelernt, wie viele ihn aber aufnahmen, den gab er des rechten Kind Gottes zu sein. Jette, den kennst du noch, ja? Musst du jetzt nicht aufsagen, dir glaube ich das. Du hast mir vorhin noch mal vorgesagt, das habe ich abgehört. Und du hast ihn auf Polnisch sogar gelernt. Finde ich absolut genial. Das ist eine Frage, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann werde ich immer die Ehre Gottes suchen. Mein Name heißt Paul Nogosek. Ich gehöre also zu dem Nogosek-Clan. Und wenn jemand meinen Namen verunstaltet, dann merke ich schon, wie mein Blutdruck leicht hochgeht. Das geht ja gar nicht. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt, dass denn jeder, der ihn schreiben will, falsch schreibt. Aber eigentlich müsste ich so einen dicken Hals kriegen und sagen, noch nicht mal meinen Nachnamen können Sie richtig schreiben. Das ist mir eine Ehre, dass ich in dieser Familie geboren worden bin. Aber die Frage ist, wie viel Ehre ist es mir, dass ich heute durch die Taufe dem Herrn Jesus entsprechend in die Arme gelegt werde, dass ich ihm gehöre zur Zeit und zur Ewigkeit. Wie sieht das aus, wenn ich um seine Ehre kämpfe im Alltag? Wenn Dinge sehr ungut laufen. Ich bleibe mal bei diesem Beispiel, was wir alle so gehört haben jetzt in dieser Woche, wo die Ehe für alle abgestimmt worden ist. Wer hat es gehört? Ja, ihr, die meisten von uns. Und wir Frommen, was haben wir uns natürlich geärgert? Stimmt's? Ich sage, ich habe mich über uns Fromme geärgert, weil das ist letzten Endes unser Versehen. Wir haben die Ehre Gottes nicht rausgetragen. Wir haben uns in den Gemeinden gezankt um Machtspiele, deswegen sind die Gemeinden kleiner geworden. Wir haben die besten Leute nicht in die Politik geschickt, deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn andere über unserem Kopf bestimmen, was wir meinen, was nicht biblisch ist. Ich glaube, einer der größten Defizite, die wir in der christlichen Ehe nach der Taufe haben, wir suchen nicht in allem seine Ehre. Deswegen ist das Evangelium so schwach geworden. Es ist nicht die Schuld der Politiker, die abgestimmt haben, sondern es ist unser Versagen, dass wir nicht laut genug in unserer Gesellschaft gewesen sind und seine Ehre gesucht haben, ihr Lieben. Und ich denke, wer geschimpft hat, so wie ich, über die Politiker, ich habe sie mir ja angesehen, wer wofür gestimmt hat, und dann habe ich in meinem Herzen gesagt, den wähle ich nicht wieder, das kann nicht sein und so. Nein, dann kam der Geist Gottes und hat gesagt, Paul, wie ist das? Wo hast du im Alltag meine Ehre gesucht? Wo? Und da musste ich sagen, okay, Herr Jesus, ich habe oft geschwiegen, wenn Ungerechtigkeiten waren. Ich habe geschimpft auf alle möglichen, anstatt dass ich aufgestanden bin. Ich habe immer gesagt, in die Politik können andere gehen, ist ein schmutziges Geschäft. Aber was wäre dann, wie der eine oder andere Wiedergeborene, der im Bundestag sitzt, der Mensch für die Menschenrechte im Bundestag in der CDU ist ein Heilsarmee-Offizier aus Chemnitz, Frank Heinrich, mit ihm zusammenzusitzen. Er ist hineingegangen und er ist für die Menschenrechte in der CDU, in der Fraktion zuständig. Wer lässt sich noch wählen, was ich euch mitgeben möchte, in eurem Alltag sucht die Ehre Gottes, wenn es auf die Arbeit geht, dass ich morgen sage, Herr Jesus, meine Arbeit soll dich ehren. Wenn du dein Praktikum machst, dass du sagst, ich möchte nicht als Motzer bekannt werden, sondern als einer, der Gottes Ehre sucht. Wenn du in der Schule bist, wenn alle rumzicken, dann sagst du, Herr Jesus, nee, ich will jetzt nicht zicken, ich will deine Ehre suchen. Wenn du im Studium unterwegs bist, egal wo wir sind, dass wir sagen, ich nehme mir heute vor, Herr Jesus, ich will deine Ehre suchen. Aber ich gebe euch auch noch was mit. Ihr könnt die Geschichte mal von Simson lesen. Simson im Alten Testament. Das war ein Chaot. Der war als Nazarener geboren wurden, der sollte die Herrlichkeit Gottes suchen, eigentlich ihr alles seid, die ihr Jesus nachfolgt, Nazarene, Herausgerufene, Ausgesonderte. Und dann hat er alle möglichen krummen Dinge mit seiner Vollmacht gemacht. Aber im Hebräerbrief steht, dass er Gottes Ehre gesucht hat. Am Ende seiner Zeit ist er bei den Glaubenshändlern aufgelistet. Die Frage wird also sein, wenn wir versagt haben, suchen wir Gottes Ehre in allen Dingen. Teil 1, gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Nicht einmal nur heute am Tag der Taufe, sondern eine Sache, hey, ihr, die ihr früher schon getauft worden seid, nehmt euch das heute wieder ganz neu vor, macht eine Taufbunderneuerung. Ich will wieder neu Gottes Ehre suchen. Ich will dafür einstehen. Er soll der Chef sein. Die, die die Ehre Gottes suchen, die werden im Glauben wachsen, so steht es im Römerbrief geschrieben. Predige ich vielleicht noch mal ein andermal drüber. Ein zweiter Teil, der Vers hat ja noch eine zweite Sache, die fällt uns wesentlich einfacher. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Das ist ja so eine Sache. Jeder, der hier sitzt, der wird irgendwann in seinem Leben Sorgen haben, Ängste haben, Probleme haben. Und da könnte ich jetzt aufzählen und das muss ich ja gar nicht. Ich will mich ja gar nicht so lang bei den Krankheitsbildern im Herzen oder in meinem Umfeld aufhalten. Aber hier steht geschrieben, dass Gott für uns Last trägt. Er trägt für uns Last, er ist unsere Rettung. Deswegen habe ich darüber geschrieben, eine Frage des Stolzes. Wie will ich das jetzt sagen? Manchmal kommen Leute zu mir, ich bleibe mal hier bei dem Taufbecken und sagen, soll ich dir helfen? Ach, ich mache das schon. Weil dann denke ich mir, wenn jemand kommt, der quatscht mir so die Jacke voll, bevor das Becken voll ist, habe ich solche Ohren. Ja? Also sage ich, mache ich lieber selbst, anstatt dass ich mir helfen lasse, die Last zu nehmen. Und viele von uns sind stolz, wenn die zwei Taschen tragen, du bist schon ein bisschen klappriger und da kommt ein junger Mann und sagt, darf ich Ihnen helfen, die Taschen zu tragen? Ach nee, das schaffe ich schon noch. Ja, kennt ihr sowas? Hey, willkommen im Club, nicht? Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und dann hast du noch die Ausrede, ja, vielleicht will er mir meine Taschen nur klemmen, ja? Aber in Wirklichkeit bist du zu stolz, Lasten wegzugeben. Und wenn die Bibel sagt, bekennt einander eure Schuld, eure Sünden, dann meint sie auch, bekennt einander eure Lasten. Und wer ist denn bereit, in das Leben des anderen reinschauen zu lassen, dass die Last weggenommen wird? Wer ist bereit, seine Sorgen zu teilen im Hauskreis und zu sagen, bei mir läuft alles nicht rund? Das ist eine Entlastung, wenn du das teilen kannst. Dafür hat Jesus uns in die Familie zusammengefügt. Ihr, die ihr schon länger getauft worden seid, ihr müsstet nachher, wenn es Würstchenessen gibt, wenn es Kaffee und Kuchen gibt, ihr müsstet den Täufling sagen, ich will dir mal ein Geheimnis weitergeben, wie man Lasten teilen kann. Und ich, ach, ich schaffe das schon irgendwie. Mit dem Herrn geht alles gut. Manchmal könnte ich jemanden fromm einen in den Hintern treten deswegen. Wo ich sage, hey, warum meldest du dich dann erst, wenn die Kacke richtig am Dampfen ist und nicht schon vorher, wenn sie gerade da liegt? Versteht ihr? Das ist Taufe, ich gehöre dann in die Familie Gottes hinein. Das sind meine Geschwister und wenn ich dann nicht lerne, dass Gott für mich Last trägt, ja Mann, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich von der Beschwerde ständig eingeholt werde. Das ist so. Hier steht geschrieben, sei gepriesen, sei der Herr Tag für Tag. Gott trägt für uns Last. Er ist unsere Rettung, Gott ist unsere Rettung. Und da komme ich auf das Dilemma der Schuld nochmal zu sprechen. Die Last meiner Sünde, meines Versagens. Ich habe jetzt neulich lange mit jemandem auf der Bank gesessen, mit dem gesprochen und er meinte, er muss ganz viele gute Taten tun. Wunderbar, Amen, habe ich dazu gesagt. Aber ich sage euch, mit guten Taten kommst du nicht in den Himmel. Die guten Taten kommen daher, dass Jesus dir vergibt und er sagt, jetzt machst du nicht mehr weiter. Und die Frage ist, wer ist wirklich bereit, die Last seiner Schuld wegzugeben? Wirklich zu sagen, Herr Jesus, ich brauche deine Hilfe. Ich schaffe das schon, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich meine, sei der beste rauchende Christ, da habe ich nichts dagegen. Auch im Alten Testament wurden Rauchopfer gebracht. Also das ist gar kein Ding. Das ist kein Ding. Aber dann sind die Leute und sagen, ach, ich schaffe das schon irgendwie. Und sagen, Mann, leg die Kippe doch mal beiseite und frag doch mal, darf ich für dich beten? Vielleicht, wenn du frei werden willst, macht Gott das in einem Augenblick. Der eine sagt, ich schaffe das schon irgendwie mit den Drogen wegzukommen, ich werde nach Nepal auswandern und da gibt es nicht so. Ja, verstehst du? Warum gibst du nicht deine Drogen ab und sagst, komm, bete für mich? Und ich weiß, hier sitzen Leute, die tragen heimliche Sünden mit sich rum. Die darf niemand wissen, sonst hättest du Angst, dass du nicht mehr in die Gemeinde kommen darfst und vielleicht auch zu Recht. Die Gott loben und preisen, aber nicht bereit sind, ihre Sünden und Schulden beiseite zu legen und zu bekennen und sagen, ich will mir von Gott helfen lassen. Ich glaube, es wäre so viel Freiheit da, wenn wir nicht so stolz wären. Taufe heißt eine Frage des Stolzes, dass ich den beiseite lege und sage, Herr Jesus, ich will nicht mehr weiter sündigen. Das passiert sicher nochmal irgendwann. Irgendwann ist man nochmal zickig, irgendwann kriegt man nochmal einen dicken Hals, irgendwann hat man nochmal Ehestress, irgendwann im Studium sagt man so ein Mist, irgendwann kannst du das auch auf Polnisch formulieren. Ja? Das kommt. Aber dann ist die Frage, trägst du das mit dir rum oder gehst du zu Jesus und sagst, vergib mir. Er trägt für uns Last, Jesus hat für uns bezahlt. Ich habe die Geschichte, glaube ich, mal erzählt, wie zwei türkische Frauen mit Kopftuch und einem kleinen Jungen in die Kirche kamen, damals noch am Südstern. War gerade Donnerstagfrühstück, 200, 250 Arme und Obdachlosen waren im Gottesdienst und die kamen rein und sagten, sie wollten gern den Papst sprechen. Damals Frau nimmt sie in Empfang, sagt, ich bringe ihn gleich. Und dann kamen die nach vorne und da traf sich gerade, dass jemand von den Armen und Obdachlosen in Amsterdam gehört hatte, dass ein Frühstück da ist. Und er sagte, ich bin Christ, ich will zu Jesus zurück. Und ich habe mit ihm gebetet unter Handauflegung. So, und dann bin ich zu den beiden Frauen hingegangen mit dem Kind. Und dann frage ich, was wollen Sie? Ja, vielleicht glauben Sie nicht, kam im gebrochenen Deutsch, aber unser Kind wird jede Nacht von einem Dämon geweckt. Das geht schon immer so, aber jetzt wird er auch nachts geschlagen. Glauben Sie das? Ich sage mal, wenn zwei Frauen mit Kopftuch in eine Kirche reinkommen, die spielen mit dem Leben in Kreuzberg, Neukölln, dann sage ich mal, ich glaube das erstmal. Sage ich, ja, ich glaube das, aber da kam die Frage, können Sie helfen? Habe ich gesagt, nee, ich kann nicht helfen. Aber ich kenne einen, der, und dann habe ich aufs Kreuz gezeigt, wo Jesus dran hing. Der hat dafür bezahlt. Der ist gekommen. Können Sie helfen? Ich nicht, aber Jesus Christus kann. Das ist der Entlaster, der kommt. Und dann war die Frage, was kostet das? Ein Exorzismus kostete damals in Neukölln, Kreuzberg, bei den Muslimen etwa 7.000 Mark aufwärts. Mit festen Ritualen wird versucht, die Dämonen über die Fingerspitzen auszutreiben. Sag ich, nee, bei mir kostet das nichts, der Herr Jesus hat für alles bezahlt. Der hat Entlastung geschaffen. Und dann kam die dritte Frage hinterher, die kam von mir, darf ich für Sie beten? Und ich will gerade hingehen und will als erstes so der Mama die Hände auflegen, dann schreit ihr auf und sagt, für mich bitte nicht beten, ich bin unrein, ich habe meine Periode. Oh, dann habe ich noch eine Geschichte erzählt, wie Jesus die Aussätzigen berührt hat. Das ist Entlastung im wahrsten Sinne. Und danach konntest du sehen, 200, 250 Obdachlose sitzen um dich rum beim Frühstücken und dann legt der Papst in Anführungsstriche den Händen zwei muslimischen Frauen auf und beten, dass die Freiheit Gottes kommt und anschließend für den Jungen, dass die Freiheit Jesu Christi durchkommt. Das ist die Entlastung. Er trägt für uns Last. Er ist gekommen, er hat bezahlt und er hat befreit und er setzt Leben frei. Das ist die Botschaft für euch. Euch als Täuflinge. Das ist die Botschaft für euch, die ihr schon länger unterwegs seid, dass wir wieder sagen, ich will diese Kraftquelle Jesu wieder haben. Ich will, dass in meinem Leben real ist, dass er für mich Last trägt. Viele haben mich gefragt, ob der Junge wieder frei geworden ist, das weiß ich nicht. Aber die Frauen sind glücklich mit dem kleinen Pinuckel wieder rausgegangen. Jesus ist gekommen, dass wir Leben haben und volle Genüge. Lasst uns das doch mal wieder ganz neu fassen. Ihr, die ihr schon getauft seid, macht heute eine Taufbunderneuerung und sagt, ich will diese Kraftwirkung Gottes wieder in meinem Leben haben, der freisetzt, der für mich bezahlt, der selbst Aussätzige annimmt. Das ist mein Jesus, dem ich diene und mit dem ihr heute vertraut werdet, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich ereifere mich wieder, ihr merkt das, aber bei dem Thema laufe ich immer heiß. Aber ich habe noch ein drittes hier. Gott ist ein Gott der Rettung und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tod. Hier ist Herr wieder groß geschrieben, da ist wieder Jahwe oder Jehova übersetzt im Original. Der Gott, der für dich da ist, der für dich da war und der für dich da sein wird, so kann man es übersetzen. Ich weiß nicht, wer von euch mal mit dem Flieger unterwegs war. Kennt ihr das? Ihr sitzt gerade drin und sagt, jetzt könnt's ja eigentlich losgehen. Da geht's Gong und dann kommt ein Steward oder Stewardess vorne und sagt, wir haben jetzt unsere Sicherheitssachen. Ja? Ja? Kennt ihr das? Gurte richtig anziehen, Schwimmweste unter den Sitzen, ja? Und wenn Sie das nochmal nachlesen wollen, in Ihrer Tasche vorne im Rücksitz ist die entsprechende Vorlage. Mal ganz ehrlich von euch, wer hört sich die Sache noch an? Mal ganz ehrlich, wer liest sich die Dinge noch durch? Ich habe immer gesagt, wenn es nach unten geht, Herr Jesus, dann bitte schnell, ich will bei dir sein, ich bin leidenscheunig. Wozu will ich dann noch den Notausgang suchen? Brauche ich nicht. Kennst du das? Und wir sind wirklich solche Leute, die nicht gehorsam sind. Und da kann das Leben von abhängen, ob du die Sache gelesen hast oder du gehst in irgendein Hotel und kommst an so einer Tafel vorbei, da ist ein Punkt drauf, Standort und dann der kürzeste Weg, um rauszugehen. Ich habe mir diese Dinge nie durchgelesen. Nie. Geht euch das genauso? Und ähnlich ist das, wenn man bei der Taufe da ist. Hier wird gesagt, Gott gibt eine Rettung. Ausweg aus dem Tod. Das heißt Gehorsam. Ich muss lesen. Ich muss diese Anweisungen lesen, wo es lang geht. Wenn ich das nicht mache, darf ich mich nicht wundern, dass ich vor die Wand laufe. Wenn ich diese Anweisungen nicht ernst nehme, dann wird es ganz schlecht. Es kann ja durchaus passieren, dass du draußen dein Auto falsch geparkt hast und ausnahmsweise kommt da ein Polizist vorbei und gibt dir ein Knöllchen. Da könntest du den fragen, wenn du gerade dazukommst, wer gibt ihnen das Recht dazu, mir so ein Knöllchen zu geben? Hast du die Frage schon mal gestellt? Ich eier nur immer rum, ich wollte ja nur mal ganz kurz eben, nicht? Ich versuche, den weich zu klopfen mit Erbarmen oder so. Ich habe einmal, wie ich eine Meldung gekriegt habe, ich müsste eine Strafe zahlen, weil ich zu schnell gefahren bin, habe ich geschrieben, ich bin Pastor und ich gehe mit Gnade um, ich bitte um dieselbe. Hat aber nichts genutzt, meine Eingabe, nicht? Ja, ich komme von der Tagung, ich war müde, ich wollte nach Hause. Hat nichts genutzt, ich musste zahlen, nicht? Versteht ihr, wer gibt ihnen das Recht? Wer gibt das Recht, dir zu sagen, was richtig und falsch ist? Das ist der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Und jetzt kommen ein paar ganz heiße Dinge, nicht? Der sagt zum Beispiel, dass wir den Sonntag oder den Schabbat heiligen sollen. Die ganze Woche hast du Stress an der Hacke, aber wer schafft es dann 2 Stunden, am Sonntagmorgen ihm wirklich die Ehre zu geben. Wie sind wir unterwegs? Ich glaube, für euch Täuflinge, wenn ich euch mit irgendwas ermutigen könnte, dann mit dem Satz, flieht nie der Gemeinschaft der Heiligen. Ich wollte extra für Gideon einen Test machen, Streichholzschachtel. Ich sage, Gideon, nimm mal ein Streichholz, du bist ja der Stärkste wahrscheinlich unter uns und brichst das durch. Aber dann hätte ich eine ganze Schachtel leer gemacht und sage, jetzt brichst du die mal zusammen und dann wirst du feststellen, das schaffst selbst du nicht. Ja, das werden wir gleich sehen. Also gleich, wenn du das Würstchen gegessen hast, dann bist du beim Test dran. Ja? Versteht ihr? Ja, das weiß jeder. Aber wo will dein Glaube denn aufgebaut werden, wenn nicht in der Gemeinschaft der Heiligen? Für die Taufvorbereitung bin ich durchgegangen die letzten 17 Jahre, weil ich wollte nicht unbedingt Taufverse doppeln. Und dann habe ich die Namen durchgegangen von 2000. Stehen alle in meinem Archiv, in meinem Computer drin. Und dann konnte ich sagen, wer ist noch dabei? Und wer, ich sage es mit frommen Worten, wo ist Demas, der die Welt wieder lieb gewonnen hat? Und dann konnte ich ganz klar sehen, irgendwann wurde ein Loslösungsprozess, man ist nicht mehr gekommen. Ob der Sitz jetzt hier von dir warm gehalten wird oder nicht, das spielt im Himmel keine Rolle, aber ob dein Glaube aufgebaut wird, dazu brauchst du deine Geschwister, dazu braucht ihr euch, die ihr hier in der Reihe sitzt, dafür brauchen wir einander. Und wenn ich die anderen nur noch einmal im Jahr sehe, bei Weihnachten, wenn ich dann auftauche, weil es mich dann nochmal heilig umtreibt, dann wird es Zeit, dass ich wieder Gemeinschaft pflege. Das ist kein Muss, dass du in die Kirche kommst, sondern das sagt der große Gott, in meinem Weg, in meiner Macht stehen die Auswege. Und du musst es lernen, dabei zu sein. Du musst lernen von ihm, was er wirklich sagt, was richtig und was falsch ist. Sonst wählst du allen möglichen Schrott in deinem Leben. Ich wage, prophetisch über euch auszusprechen. Wenn ihr nach einem Jahr nicht mehr regelmäßig sonntags einen Gottesdienst besucht, ob hier oder woanders, euer Glaube wird systematisch abnehmen. Irgendwann werdet ihr sagen, Glaube ist Privatsache. Ich kann auch zu Hause mal im Fernsehen reingucken, das kann man alles machen. Aber wenn man nicht wirklich mit Jesus unterwegs ist, dann entfremdet man sich. Je weiter die Kinder von dir wegwohnen und je weniger du mit ihnen sprichst, umso weniger kriegst du mit, was ihr Lebenshorizont wirklich ausmacht. Deswegen, wenn Gott uns ermahnt, nicht die Gemeinschaft der Heiligen zu verlassen, dann hat es einen ganz bestimmten Ding, nicht weil er meint, die müssen alle aufeinander glucken, aber wo soll dein Glaube denn wachsen, wenn du nicht irgendwelche Zeugnisse hörst, nicht Ermutigung, wenn nicht jemand da ist, komm, ich bete mal für dich, wenn es mal schief läuft, oder wenn du mit Freuden kommst und sagst, wow, Gott hat mir was Großes gegeben, wenn da ein Scheitern drin liegt. Das ist einer der kleinen Dinge, die Gott sagt. Dass du nicht klauen, nicht stehlen sollst und so weiter, das weißt du von alleine, wa? Das muss ich nicht extra sagen. Aber ich glaube, es fängt mit dem ganz einfachen Gehorsamschritt an. Lies mal die Wege, die zum Leben führen. Und die haben was mit Gemeinschaft der Heiligen zu tun. Miteinander beten, miteinander singen, miteinander anbeten. So kannst du die Runde packen. Das wird stärken. Und so will ich bei dem kleinen Ding hier bleiben. Ich könnte viel mehr lesen, so welche Auswege aus dem Tod gehen. Ich habe ja viel gesagt. Aber ich dachte, für euch als Täuflinge, wie bei der Eheschließung, diesen Vers gebe ich euch mit aus der Elberfelder Übersetzung. Gepriesen sei der Herr Tag für Tag, er trägt für uns Last. Bei Luther steht, Gott legt uns eine Last auf, damit ihr nicht durcheinander kommt. Aber die Übersetzung finde ich hier wesentlich präziser. Er trägt für uns Last, Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettung und in der Macht des Herrn stehen die Auswege vom Tode. Die unsichtbare Wirklichkeit hat uns in der letzten Zeit in den Predigten immer wieder beschäftigt, aber das ist die Taufe. Es wird neben diesem Wasserbad auch im unsichtbaren Bereich was festgemacht. Ihr vertraut euch mit dem Herrn Jesus in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ihr sagt, ihr wollt Jesus zu 100% gehören vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ihr wollt mit ihm gehen und ihr bittet darum um seinen Segen. So will ich mit euch in die Taufe gehen. Ich will mit euch diesen Weg gehen, dass er, der König aller Könige, über euch herrscht. Und bei jedem, der hier im Gottesdienst sitzt, der schon durchs Bad der Taufe gegangen ist, mach eine neue Taufbunderklärung, dass du sagst, Jesus, mit dir, ich bin komische Wege gegangen, aber mit dir, ich will Treue leben, ich will Verbindlichkeit leben, ich will mich entlasten lassen von deiner Person. Ich will nicht mehr stolz sein und ich will deine Ehre suchen. Taufe, eine Frage der Ehre, eine Frage des Stolzes und eine Frage des Gehorsams. Wie werden wir jetzt weitergehen? Ich würde bitten, dass das Lobpreisteam uns noch ein Lied nimmt, singt. Und dann muss ich gucken, ob Aslan noch da ist, ob der noch gekommen ist oder nicht. Er ist nicht mehr da. Und dann würde ich nämlich die Täuflinge anschließend bitten, dass ihr euch jetzt möglichst schnell umzieht, wenn noch nicht geschehen, während des Liedes. Und dann würde ich euch gerne hier vorne einmal der Gemeinde vorstellen und dann gehen wir in das Taufprozedere rein. Martin wird ins Taufbecken steigen und wir die Taufe vollziehen. Wenn ihr zu lang unter Wasser bleibt, bitte beschwert euch nachher bei Martin, nicht bei mir.